Mach mir die Geschichte schon nervös, wenn du sagst, bereit. Gib gerade keine Intro-Musik und irgendwann fange ich zum Plaudern an und dann kennt sich ja aus.
Gut. Oh, im Sackerl, ja. Sorry.
Deshalb, herzlich Tüte. Willkommen bei Lokal und Laut, dem Broadcast mit Wein. Ein Ort für lokale Gäste und Geschichten, die das Leben schreibt, mit einer Prise Humor garniert mit unverschämter Ehrlichkeit. Ein Podcast mit René und Michi. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Lokal
und Laut.
Heute zu Gast bei uns Bernhard Egger.
Grüß Gott.
Herzlichen Dank, dass du da bist.
Voll gern. Das ist
voll großartig.
Ja, voll.
Großartig.
Muss ich gleich einhaken. Ich bin wahrscheinlich der Erste, der keinen Wein trinkt bei dem Podcast, weil ich muss mit dem Auto fahren. Da bin ich.
Eigentlich wollte man das ja gar nicht verraten.
Ich wollte gerade sagen, also wir hätten auch mit dir angefangen. Wir stoßen mit der Person an und nicht mit dem Wein.
Ja. Ich entschuldige mich höflich.
Okay. Aber für mich, wie der Bernd vor 3 Jahren so schön gesagt hat, ein innerliches Fichtenschaumbad, dass du heute mal zu meiner Rechten sitzt.
Wahnsinn.
Wow, das ist eine feine Geschichte.
Nein, echt, ich freue mich.
Aber schau mal, fangen wir einfach einmal genau dort an, wo wir immer anfangen. Bernhard, du bist ein 76er Bäuer, das haben wir aus dem Internet, stimmt das?
Das stimmt.
Großartig.
Yes, ja, das erste Mal. In den letzten Mal was falsch.
Ja, endlich genau. Stimmt einmal was im Internet.
Wir treffen da ganz schlecht immerhin.
Wie war das mit dem Pornodarsteller?
Das stimmt nicht.
Okay, dann haben wir das auch.
Was hat das wirklich? Also jetzt kann ich mal wirklich fragen, bist du verwandt mit Egger Holz oder Egger Bier?
Nein.
Auch nicht?
Weder noch.
Schau an.
Leider oder Gott sei Dank.
Ja, weiß ich gar nicht. Also wirtschaftlich war das vielleicht gar nicht so uninteressant, ne?
Wegen einem Erben.
Ja.
Oder wir trinken Bier.
Aber vielleicht bin ich es und ich weiß gar nicht, gell? Man
nachforschen. Ja, Internet weiß alles.
Das ist ja zum Beispiel Ahnenforschung, das gibt es ja ganz viel, die interessiert das vorher, aber das ist hätte mich nicht, keine Sekunde dafür.
Na, Hashtag MeToo, ich bin lieber in der Jetztzeit und was vorher war.
Aber lass uns beiseite, wir sind ja wegen ganz was anderem da. Beziehungsstatus.
Seit 10 Jahren glücklichst vergeben.
Eine sehr sympathische junge Dame, kann ich bestätigen.
Sieht das die junge Dame auch so?
Gezwungenermaßen. Nein, gezwungenermaßen, weil der Bernd für die mir ein Musikinstrument im Auto. Also wenn ich da einen Insider sagt. Ja.
Da müsste ich jetzt zum ersten Mal auf meinen Telefonjoker greifen und anrufen. Aber ich gehe mal davon aus.
Was meint, du bist der erste Nicht-Herzogenburger und du bist wohnhaft in?
In Wien 10, 9, nein, das
10, magst nicht sagen.
Mehr als 10 sage ich nicht.
Nein, weil sonst was die Fenster haben.
Ich finde es so schön, endlich einmal ein Wiener. Jetzt bin ich nicht der Einzige hier.
Ja, aber der ja gar kein Wiener ist.
Ich bin nicht mehr, ne?
Ja, aber ich bin wenigstens ein gebürtiger Wiener und du bist ein in Wien Lebender. Somit haben wir mehr gemeinsam als der René da drüben.
Das stimmt so nicht, denn mit der langen Vergangenheit mit dem lieben Bernhard Egger bindet mich nicht der Wohnsitz als alter Waldviertler quasi, wo er herkommt. Und da haben wir ja schon sehr oft gespielt in der Kulturwerkstatt in Hirschbach.
Das kommt noch nicht vor.
Nein, aber ich war ja im Waldviertel und nach langer, schöner Tourzeit bei den Dudes verbindet uns mehr als der Wien mit ihrem Bäh.
Du hast die Handelsakademie abgeschlossen
und
bist dann Banker geworden.
Ja, im Sinne von lernen was Gescheites. Ich habe wahrscheinlich eher einen Gefallen getan, aber ich muss zur Verteidigung meiner Eltern sagen, dass ich ihnen trotzdem sehr dankbar bin, weil mangels völliger Ideenlosigkeit in der Zeit, was aus mir werden soll, na stimmt überhaupt nicht. Ich habe eine Riesenidee gehabt, aber die war nicht als anerkannter Beruf.
Verratst du uns die Idee?
Nein, ich wollte Schlagzeug spielen. Ich hab meine einzige Idee war immer Schlagzeug zu spielen.
Ja, aber das hast du ja geschafft.
Aber mit einem 7-jährigen Umweg sozusagen.
Schau, jetzt nimmst du es mir raus, du warst ja 7 Jahre Banker.
Genau.
In diesen 7 Jahren hast du aber trotzdem natürlich Schlagzeug gespielt, weil das kommt die nächste. Also eigentlich hast du es ein bisschen jetzt da vorausgenommen. Wann kam die Liebe zur Musik?
Warte, jetzt muss ich überlegen. Ich habe mit 13 mein erstes Schlagzeug bekommen. Genau, und ab dem Zeitpunkt war es geschehen.
Und es war auch quasi in Stein gemeißelt, dass du kein Banker bleibst, sondern dass du irgendwann einmal Schlagzeuger wirst.
Naja, das kennt ihr jetzt. Das wäre jetzt in der Rückschau sehr romantisch, wenn man das so erzählt, aber dass das funktioniert, hat sie während der Bankzeit schon angedeutet. Mhm. Ich muss allerdings auch fairerweise sagen, Bewunderheit meinen eigenen Mut, dass ich damals den Job gekündigt habe, weil ich habe zu der Zeit, wo ich gekündigt habe, glaubt, es rennt. Aber wenn ich das mit heute vergleiche, denke ich mir, wie wahnsinnig kann man sein, dass man wegen dem damaligen, ich glaube, es rennt ein Job auf. Aber ich bin natürlich dankbar, ob der Naivität, die ich gehabt habe, weil die hat mich dazu gebracht, wo ich heute sitze, bei einem Podcast.
Das bringt mich.
Und wenn du am interviewt wirst, Entschuldigung, ja, dann bist du der.
Für mich ist es auch voll ungewohnt, muss ich echt sagen.
Schau, dann kriegst du einmal das Gefühl, wie sich das anfühlt, auf der anderen Seite zu sitzen.
Ich habe ja ein Foto rausgesucht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Jetzt bin ich gespannt.
Naja, ich suche es dann aus und sage es in der Runde. Ich weiß nicht, du musst das dann freigeben, ob wir das dann reinstellen in die Offenbarung. Das war, glaube ich, so ein bisschen die du und der Mika im Waldviertel. bei Esoterisch.
Echt?
Und du hast auch nur Krawatten angehabt. Also, das war, glaube ich, du bist aus der Bank rausgegangen. Gilet hast umgewechselt, umdraht war Wendelgilet. Die Krawatten war das gleiche und das blaue Hemd hat blitzt.
Das war diese Übergangszeit, wo ich mich noch von der Bank lösen musste und schon Musiker sein wollte.
Aber das bringt mich zur nächsten Frage. Wann hast du für dich wirklich persönlich entschieden, dass jetzt da, dieses Alltagsgeschäft ein Ende hat und du Künstler wirst und Schlagzeuger wirst? Also wirklich das Leben mit der Musik bestreiten wirst?
Wie gesagt, also während der Bank, ich habe immer schon voll viel nebenbei gespielt. Damals noch sehr, sehr regional im Waldviertel in Heinenstein und Umgebung. Und es ist immer mehr und mehr geworden. Und immer mehr und mehr ist auch der Wunsch bei mir entstanden, dass da oder dieses Gefühl, da gibt's was, wo die Reise hingehen soll und wo dann, also das ist schon, irgendwann ist mir nichts mehr übrig geblieben, weil ich glaube, das hätte ich mir lebenslang vorgeworfen, wenn ich das jetzt nicht probiert hätte.
Aber es wirkt bei dir so, dass das so wirklich in Stein gemeißelt war. Ich meine, du wirst ja trotzdem als kleiner Bub irgendwie so einen beruflichen Wunsch einmal gehabt haben. So dieser berufliche Werdegang, den haben wir jetzt da. Aber war das immer so, dass du gesagt hast, auf irgendwas musst du die quasi austoben können? War diese Musik immer in deinem Leben so präsent oder ist das eher so in den Jahren entstanden dann?
Ja, also das war wirklich mein einziger Plan.
Unglaublich eigentlich.
Ja, ich bin jeden Tag in der Schule in Köln gegangen und hab Schlagzeug gespielt.
Wahnsinn eigentlich. Das heißt, auch diese Leidenschaft zur Musik, wo genau war dieser Punkt, wo du gemerkt hast, das ist es, oder diese Inspiration, dass du auch Schlagzeuger wirst? Weil es gibt ja viele, die sagen, sie wollen Gitarristen werden, es gibt viele, die Sänger werden wollen. Warum gerade das Schlagzeug?
Boah, das könnte ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig sagen, aber das war auch ganz klar, das weiß ich noch, das war klar, aber mein Gott, man könnte jetzt sagen, man hat im Fernsehen die beleuchteten Schlagzeugburgen bei Wetten, das gesehen oder irgendwie, okay. Aber das, da müsste ich jetzt sozusagen eine Geschichte erfinden, aber es war immer Schlagzeug, das kann ich mit Fug und Recht behaupten.
Dass der Rhythmus hat immer dein Leben bestimmt.
Ja, voll. Und was der bei uns hat es ja in Heidenstein wirklich Kult gegeben, die Bluesbunden. Die in der Zeit, wo ich mit Musik, also die Bluesbomben hat mir einen Blitz versetzt. Also ich habe die gehört und das war für mich, mir jetzt wirklich unpragt. Ich habe diesen Sound gehört und da war erstens Schlagzeug sowieso klar und da war dann der Sound, dieser alte Rock'n'Roll-Blues-Sound, da war es mit mir aus und geschehen. Also es war wirklich wie ein Blitz getroffen. Und die Bluesbomben haben bei uns in der Region ja alle beeinflusst.
Jede Musiker. Wobei, man muss ja bei dir sagen, du bist ja für mich jetzt aus der Rock'n'Roll-Szene ein sehr feiner Schlagzeuger.
Wie würdest du fein genau definieren?
Fein würde ich bei dir definieren, wenn ich sage, man spielt mit feiner Klinge. Du bist nicht der Haut-drauf-Typ.
Überhaupt nicht, ja, das war ich nie.
Und das zeichnet dich aber auch aus, deine Haltung, so. Sehen die Leute gerade leider nicht?
Da müssen wir jetzt auch ein Foto einblenden, ja. Weil das schaut ganz schön deppert aus.
Aber ich hab ein Foto von dir mit Mika und der Ron und alle drei machen so. Schicke ich da mal.
Ja, weil sie mich schon nachgemacht
genau.
haben.
Von der Pullman. Und der Ronny macht es auch so. Ja. Wirklich. Eine schöne Anekdote.
Ja.
Aber du hast immer eine sehr feine Klinge gespielt und nicht so auf Druck und nicht auf laut.
Voll.
Und das hat er auch immer ausgezeichnet.
Ich muss auch sagen, wenn ich so mit so Musikern zusammenspiele, die so voll auf die Fresse, und das ist schon, glaube ich, auch so ein bisschen eine Lebensphilosophie mehr, als die sich dann im Leben äußert und nicht nur am Instrument. Das ist, habe ich einen Grundcharakter darin entdeckt. Und mir ist es immer fast ein bisschen eine Bedrohung, weil ich bin so aufgewachsen, dass man immer schaut, was passiert rundherum und man sich dran anpasst. Passt es für alle? Zum Beispiel, wenn man in einem kleinen Club spielt, ihr Schlagzeuger, du bist immer der Erste, der, wenn er in die Becken vorher reintrischt, in der Gefahr ist, die leider ein bisschen Schmerzen zu verursachen, Schmerzen und Anführungszeichen. Und das kann ich überhaupt nicht, ob, wenn ich sich in der ersten Reihe, du gewöhnt sich schon einer, weil es laut wird. Und ich finde, wenn Musik zu laut wird und man sich dann was ins Ohr reinstepseln muss, dann wird es irgendwie, dann geht es am Sinn vorbei.
Was ist ja aufmerksam von dir?
Ja, ich bin halt einfach grundlegend so. Ich bin auch sehr harmoniebedürftig. Ich muss immer schauen, dass alle rundherum eine gute Zeit haben. Aber ich muss auch dazu sagen, das schränkt dann im Leben manchmal ein, weil es gibt ja auch Situationen, wo man gerne mal über seinen Schatten springen würde. Was? Und nicht immer nur schaut, dass alle gut geht, weil das ist ja auch, das kann auch ganz schön belasten, weil wenn du bist ja dann immer nur im Außen und manchmal nicht bei dir und das ist dann, also das ist halt immer nur, man ist everybody's darling, das stelle ich fest in die letzten 49 Lebensjahre, aber manchmal vergisst man halt dann auf sich, wenn man gern eine kippen, dass man dann trotzdem nur immer diesen, diesen Schalter drin hat, fährt jetzt nicht drüber so über den.
Ja, aber Schlagzeug ist ja Emotion. Also Schlagzeug ist ja, glaube ich, eins von diesen Instrumenten. Ich glaube, es ist jedes Instrument, brauchst du Emotion, um es wirklich gut zu spielen. Aber Schlagzeug ist ja etwas, wo man, glaube ich, Emotion sehr schnell übertreiben kann. Also ich glaube, das ist so Gemütsverfassung, einfach wie du drauf bist, wie du, ich sage immer, mit falschen Fuß in der Früh aufstehst, kannst, glaube ich, als Schlagzeuger dann schon mal ein bisschen lauter werden.
Ja, also ich meine, mit der notwendigen Routine kann man sich da natürlich trotzdem in jeder Lebenslage.
Ja, du bist ja mittlerweile Profimusiker und ich glaube, das ist so diese Tipps, also was wir gerne wissen würden, wenn jetzt so ein junger Mensch Schlagzeug lernen will oder sich für dieses Instrument entscheidet, gibt es so diesen Tipp für die innere Ruhe, den du brauchst davor? Dass du jetzt sagst, oder wie bereitest du dich auf einen Gig vor? Aber wenn es jetzt einen irrsinnig übertriebenen Tag hast, der dich emotional gefordert hat, aber dann nicht auf die Bühne gehst und sagst, jetzt drehe ich auch mal eine.
Ich bereite mich mittlerweile, das klingt jetzt voll deppert, aber gar nicht. Also außer ich muss neue Lieder lernen. Okay. Noch. Das wäre eine Art der Vorbereitung, aber...
Erinnert mich an... Vor ein paar Monaten, oder war schon vor einem Jahr, glaube ich, wo es bei der Kathi Straße im Wave 1, glaube ich, ja. die Quizshow oder was, ja, da war, wo es gesagt hat, boah, jetzt habe ich richtig wieder ein bisschen was arbeiten müssen.
Das weil hat mich herausgefordert.
Das kann ich mir so erinnern im Hinterkopf.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, wenn man im Duden nachschlägt, hinter harmoniebedürftig steht ja gleich Bernhard Ecker und da kommt noch gar nicht der Sessel. Das ist ja mal, das müsst ihr mir aufschreiben.
Da kommt dann lang nichts.
Lang nichts,
ja. Lang nichts. Kannst du dich an deine erste Band noch erinnern?
Ja, also das verschwimmt ein bisschen, weil ich war immer so ein bisschen mehrgleisig unterwegs. Das war schon am Anfang so. Also die ganz erste, da scheiden sich die Geister. Das kennt ihr jetzt nicht einmal. Es wäre, glaube ich, jetzt unfair, den Namen zu nennen, weil ich weiß gar nicht mehr. Erstens, vielleicht weiß ich gar nicht mehr, wie die Kassen haben, aber oder wie wir Kassen.
Nein, sag, das war die Harmoniebedürftigkeit. Jetzt, ich mag den anderen nicht in den Schatten stellen. Ja. Die sind beide gleichwertig. Es hat zwar zur gleichen Zeit vielleicht.
Ja, gibt's. Sagen wir so.
Ich glaube, den ersten Durchbruch hast du gehabt und jetzt muss ich wirklich auf meine wunderbare Liste schauen. Mit Bernhard Egger Blues Band. Ich glaube, da wart ihr sogar international unterwegs.
Ja, also ich bin ja gespannt, überrascht, dass du das Wort Durchbruch in den Mund nimmst, weil ich habe mein ganzes Leben lang noch nie das Gefühl gehabt, eines Durchbruchs, also dass ich...
Selbst jetzt noch nicht, ne?
Nein, echt nicht. Weil, also was bedeutet Durchbruch?
Naja, wenn man durch Australien tourt, als Österreicher, dann sage ich, jetzt vorher, also lasst es mich zitieren, was auch du, René, gesagt hast, und gesagt eben, wir reden vom Waldviertel und dann gibt's die Tour durch Australien. Ich finde, das ist jetzt schon bemerkenswert. Also wenn man sich da als Band so anhebt, dass man sagt, man tourt auch durch Australien, also das stimmt nicht.
Doch, das stimmt. Also es war nicht durch Australien, wir haben, glaube ich, zwei oder dreimal gespielt.
Ja, trotzdem.
Im Raum, Großraum Sydney, also und die Stadt ist echt groß, muss man sagen. Und ja, aber ich weiß nicht, ist das Durchbruch, keine Ahnung.
Ich glaube, für einen Profimusiker ist der Durchbruch dann, wenn man Geld damit verdient, oder? Kann man das irgendwie so runterbrechen?
Vermutlich definiert das Wort Durchbruch jeder für sich anders. Also davon leben zu können, ist sicher was ganz Tolles. Also vielleicht nicht für mich ein Durchbruch, aber das war schon ein Ziel, davon leben zu können. Aber man muss ja sagen, gleichermaßen bedeutet ja davon leben können genauso viel Schönes wie Belastendes. Weil ich sage immer, wenn du von der Musik leben musst, dann kriegt die ganze Partie schon wieder eigene Vorzeichen.
Dann nennen wir es große Aufmerksamkeit.
Es entstehen neue Probleme, wenn du davon leben musst.
Nein, nennen wir es große Aufmerksamkeit. Also ich glaube, das war so diese erste Band, wo, glaube ich, für dich auch diese große Aufmerksamkeit auch mal da war.
Also eine größere Aufmerksamkeit spüre ich erst seit dem schönen, seit der schönen Sitzgelegenheit,
die
in mein Leben gekommen ist.
Auf die kommen wir gerne noch zu sprechen. Aber was mich vorher noch interessiert ist, gerade diese Schlagzeuggeschichte, wo man sagt, wie gesagt, wir wissen es von vielen, die gerne Gitarre spielen, alles drumherum. Das Schlagzeug ist ja das, was den Rhythmus für eine ganze Band abgibt. Und du hast das vorher so treffend immer wunderbar gesagt, auch mit dieser Ruhe, die du da reinbringst, kriegst du es auch wirklich hin, mit verschiedenen Bands zu arbeiten. Weil ich stelle mir das immer extrem schwierig vor. Ist das kein Stilbruch, den man da macht? Oder ist das eigentlich egal, bei wem ich spiele? Ist das da mehr bluesig? Ist das dort mehr... Kann man das eigentlich... Ich meine, als Profimusiker verstehe ich schon, aber ich habe bei dir so das Gefühl, da steckt überall ein bisschen Herzblut drinnen. Das ist nicht so...
Ja, das ist die, die Voraussetzung.
Eben.
Ja, also wenn ich wo zusage, dann müssen alle Vorzeichen stimmen im Sinne von, da habe ich Lust drauf, der Stil ratzt mich und ich bewege mich. Das schaut wahrscheinlich in der Außensicht so breit gefächert aus, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass ich als Schlagzeuger total eng gesteckt nur unterwegs bin, weil alles, was ich bediene, alle Bands, die sind alle, die kommen alle aus dieser Roots-basierten, also Blues, Rock'n'Roll und so Und ich finde, dass es eigentlich eh total überschaubar ist, weil ich kann nicht Jazz spielen, ich kann, also.
Erkennen tust du das wahrscheinlich sicher,
Nein, also das wäre vermessen zu behaupten. Also ich kann einen Swing spielen, ich glaube, der ist amtlich, aber Jazz spielen kann ich gar nicht. Und das würde ich auch nie machen. Also ich bin ja immer so erstaunt, dass manche Menschen was machen, wo man dann auch hört, dass es sich nicht ausgeht. Und das ist jetzt völlig wertfrei. Aber man muss einfach immer erkennen, was man.
Hat dich das nie interessiert? War das nie
nein,
so in diese Richtung?
Gesagt, gar nicht, nein.
Also von Anfang an das gemacht, was dir Spaß macht. Ja, du was geglaubt hast und deinen Stil treu geblieben.
Genau, und der Sound, der mich halt angesprochen hat. Und der ist immer Rock'n'Roll-Blues gewesen und alles, was halt dann in der Popmusik, also Austropop zum Beispiel, ist ja auch total Roots passiert, gell, wenn man jetzt hernimmt, weil jetzt bin ich gerade viel mit so Austropopern unterwegs und das ist für mich, spürt sich das alles irgendwie, das ist alles ein Baustell, so vom Gefühl her.
Also gefühlt, gespürt, haben wir auch gemerkt, wenn wir auf Tour waren.
Das ist einfach, mir würde die Geschichte erzählen, wie ihr zwei zusammengekommen seid.
Boah, das ist eine sehr gute Frage.
Ich habe ein sehr gutes Hirn und ich weiß, der Kontakt vorher war über den Mika Stockinen, ein begnadeter Blues-Gitarrist, wie wir schon wissen.
Und auch Folge 2
auch hin. Schon Gast bei diesem Podcast gewesen.
Ja, und auch Gast bei den Dudes. Aber der Berndi war der Wunschmusiker, der Wunsch-Schlagzeuger vom Ron Glaser damals, der Elvis-Schuss.
Ja, das stimmt. Das, ich tue ja nicht viel von mir behaupten, aber das kann ich bejahen. Das wollte der Ron
wirklich. Ja. Wirklich. Das war, und du warst vorher mit der Mina Cry und mit dem Chris Filmer unterwegs.
Genau. Und viel davor natürlich in Deutschland, die 10 Jahre, genau.
Blue Shucks,
genau.
Und da war, ich habe ihn schon vorher kennt durch die Rote Stuhl-Geschichte. Und aber, ich muss ja sagen, wie wir uns kennengelernt haben, war meine erste Frage nicht, warum spielst du Schlagzeug und wie machen wir es, sondern wann dürfen wir zum Roten Stuhl?
Die Frage ist bis heute offen.
Ist noch immer offen. Nein, haben wir gemacht mit Peter Abt, damals dann im Wiener Stadtteil.
Stimmt, eine Live-Show haben wir gemacht.
Aber warst du noch im ersten Auftritt? Oder wisst ihr es beide noch? Wann habt ihr das erste Mal so das Debüt gehabt?
Ja, gut.
Bernhard Egger mit den Riding Dudes?
Weißt du, da muss man jetzt ganz zurück in die Geschichte der Dudes gehen, ja. Weil ich wage ja zu behaupten, dass ich da sogar ein bisschen einen Anteil dran habe, weil die Urbesetzung der Dudes, wo der Hadl Andi noch dabei war und der Mika, kommt ja eigentlich aus der Bluesband, die der Mike und ich gemeinsam damals gehabt haben. Und ich bin dann nach Deutschland gegangen zu der Band und mehr oder weniger der Mika und der Andi haben weitergemacht.
Genau.
Der Hermann hat ja dann immer schon ausgeholfen. Das ist jetzt wahrscheinlich für den Zuhörer ziemlich
zach. Aber einer der ersten Auftritte, damals wirklich war am Mai oder Juni in Hirschbach, da war ich nicht mit, weil ich die nicht verkauft gehabt habe. Und das war gerade zu unserer Anfangszeit. Da war ich 2-3 Monate, haben wir die Band gegründet gehabt. Aber das war einer der ersten Auftritte in Hirschbach und da habt ihr gehabt, das weiße Hemd mit den Hosenträger. Wenn wir gesagt haben, wir brauchen ein bisschen ein Erkennungszeichen auf der Bühne. Das war's, da gibt es sogar Fotos.
Okay, ja.
Ja, finde ich spannend, weil du gesagt hast, dass das den Zuhörer gar nicht interessiert. Also einer der größten Fangemeinden sind quasi Riding Dudes-Fan. Und
komisch.
Die immer schon wieder gesagt haben, so es war schon, also sie hätten einfach gern viel mehr über diese Geschichte auch hören.
Okay, aber dann entschuldige ich mich, vielleicht weiß ich, ich bin immer so, wenn ich das Gefühl habe, ich mein, tut jetzt zu sehr in geschichtlichen Daten herumwühlen und außerdem bin ich in der Dudes-Geschichte wahrscheinlich jetzt der schlechteste Ansprechpartner, weil die wirklich wahre Geschichte, die kannst du, René, am besten erzählen.
Die wahre Geschichte, die wahre aber Geschichte, du bist der Bestandteil und das war
so
das Momentum, aber du kannst sagen, du warst schon sicher von Anfang an dabei und dann haben wir ja einen kleinen Spalt gehabt zwischen den Rock'n'Roll-Shows und den Elvis-Shows,
ja.
Das ist ein bisschen gesplittet worden, weil wir da zwei Genres bedienen wollten, zu Recht und da warst du der Wunschkandidat vom
genau. Ganz klar, ne? Für die Elvis-Sachen dann.
Ganz genau, ja.
Genau. Wunderbar. Gut, dann bin ich derjenige, der das Ganze jetzt da wieder auf Kurs bringt und natürlich muss ich es und darf ich es jetzt da wieder mal ansprechen. 2011, ich sag's gleich dazu, ich bin ein großer Fan und ich werde immer ein großer Fan davon bleiben.
Dankeschön.
Ist der Rote Stuhl entstanden? Mich würde jetzt interessieren, wie ist der Bernhard Egger auf dieses Format gekommen, auf dieses großartige Format gekommen?
Man erwartet sich jetzt wahrscheinlich eine Hollywood-reife Geschichte.
Sie ist eigentlich. Warte, ich mach Trommelwirbel.
Warte, wir hätten einen, ich kann das einspielen.
Sie ist leider gar nicht so spektakulär, wie man vielleicht jetzt dem Roten Stuhl entsprechend was erzählen müsste. Also das eine war, mich hat YouTube interessiert. Das hat mich wirklich interessiert. Und zu der Zeit, wie ich angefangen habe, 2011, war wirklich. Ich habe das Gefühl, heute ist YouTube natürlich überschwemmt mit ganz vielen die halt einfach was ausprobieren wollen. Und damals war es, wenn man es so sagen will, vielleicht unter Anführungszeichen auch noch leichter aufzufallen, gerade mit einem Talk-Format. Also das war auf YouTube, ich glaube sogar ehrlich gesagt, dass es in Österreich auf YouTube noch gar kein zweites gegeben hat.
Es gibt auch heute nicht wirklich was Vergleichbares. Also wir haben uns ein bisschen, es gibt Formate.
Viele Talk-Formate.
Sehr spannend, weil ich stelle mir das vor, ich habe bei meinem ersten Podcast wie gefiebert, gezittert und ich kann es gar nicht sagen. Und du sitzt jedes Mal da, wie wenn du das eigentlich schon tausendmal gemacht hättest.
Oder?
Ja, jetzt mittlerweile, aber sicher nicht bei der ersten Folge.
Nein, bist du narrisch. Die ersten, die kann ich mir ja auch gar nicht mehr anschauen.
Ja, aber es wirkt, ich muss jetzt ehrlich dazu sagen, wir haben jetzt doch recherchiert und wir haben jetzt wieder viel auch geschaut und auch die Emi und ich schauen das nach wie vor noch immer gerne, dieses Format. Du wirkst nicht viel anders. Also du hast diese Ruhe, die immer wieder drin war, ist da einfach dabei.
Ja gut, man ist, was man ist, würde ich jetzt sagen. Gell? Okay. Das kann ich ja... Kann ich nicht anders, aber trotzdem, ich merke bei mir selber, aber das ist vielleicht auch, wie ich selber drinnen gespür und das sieht man ja wahrscheinlich Gott sei Dank in der Kamera dann nicht immer. Und wenn ich deppert schaue, kann ich es ja selber wegschneiden. ich merke schon, dass für mich sich extrem viel verändert.
Ja, ich glaube, also, das siehst du natürlich kritischer als der Zuseher zu Hause.
Voll. Und weißt, was auch ein interessanter Messfaktor ist, wo dann mein Gefühl bestätigt wird, dass sich bei mir was verändert hat, ist bei den Kommentaren. Also das werde ich nie vergessen, ich habe bei den ersten Interviews, wo ich mich so ein bisschen ausprobiert habe, so in dieser jugendlicheren Phase, wo man dann glaubt, du hast in Beta von Sportfreunde Stiller neben dir sitzen und das ist gerade voll hip, das war ja eine ganz große Zeit und du sitzt vor einem Gig bei einem in der Backstage-Kabine und denkst du, wow, hip und alles und hast selber nur keine Kameraperson für dich definiert, weil ich finde, das muss man echt, also man muss eine Person, das klingt jetzt voll schizophren und das ist überhaupt nicht viel Unterschied, aber du wirst irgendwann, weißt du, wie du vor der Kamera dich am wohlsten fühlst. Und damals habe ich halt dann geglaubt, man muss hip sein. Du, wenn ich mir das anschaue, da könnte ich im Fernseher zusammendreschen. Weil ich mich selber, also, und bei den Kommentaren war das wirklich zu merken, wo die sagen, was ist das für ein Typ? Und dann kommt die Unsicherheit dazu, dass du selber überhaupt keine Routine vor einer Kamera hast. Und man wirkt dann auch extrem botschert, muss ich ehrlich sagen. Also, das ist ein ganz komisches, und das habe ich zum Beispiel heute gar nicht mehr.
Profi, ne? Durch.
Genau. Nein, ich würde sagen Routine einfach, gell?
Gibt's noch Lampenfieber, wenn du aufzeichnest?
Bei Interviews?
Ja.
Nein. Gar nicht. Lustigerweise, jetzt gibt's das ja seit 2 Jahren auf ORF. Jetzt haben wir, glaube ich, 10 Folgen extra für ORF aufgezeichnet. Mhm. Und ich habe mir dann immer gedacht, boah, da werde ich jetzt nochmal neu geprüft. Aber es fühlt sich genauso an, wie
es ist. Ist ORF dann ein Ritterschlag für dich? Dass du, ist das der Durchbruch dann gewesen? Oder nimmst du das einfach und sagst, danke?
Naja, das ist, also da Messer die Lieren, wenn ich da jetzt nicht sozusagen mit jemand, der als völliger Dilettant und journalistisch völlig ohne Ausbildung angefangen hat und dann sagt, ORF hätte ein Format, das taugt uns, das würde man gerne senden, würde ich jetzt sehr fühlieren, wenn ich nicht sage, dass das für mich ein Riesenkompliment ist und war. Also, und das ist auch nach wie vor.
Und
aber auch das ist zur Routine jetzt geworden.
Aber zu Recht, ich kann mich damals erinnern, da waren wir gerade unterwegs auf Tour, was du das Angebot gehabt hast und die ersten Absprachen oder die ersten Verhandlungsphasen waren, weiß ich nur, wie gesagt, ja, sofort, ohne Nachdenken. Ne?
Das, ja.
Ohne Zweifel weg, waren ein paar Bedenken im Raum. Aber sicher andere Geschichte, aber das zeichnet dich ja aus, dich en grand als Person und als Erfinder von dem ganzen Bernhard-Ecker-Syndrom, sage ich jetzt einmal, dass man dann mit wem auch immer vor dem österreichischen Publikum sein Bestes geben darf.
Sein Bestes oder sich selber geben darf. Also mehr ja, als
du
sich
gibst
selber.
Immer dein Bestes. Bernd, ich habe das, glaube ich, 332.000 Mal auf der Bühne erlebt und du warst noch nie auf der Bühne und bist nicht mit den Besten.
Ja.
Ich kann es trinken, habe ich dir eingeschenkt. Es ist ganz wenig, es ist Holunder drin.
Ich habe gerade, man muss den Zuhörern erklären, ich habe gerade ein Glas in die Hand genommen, habe kurz daran gerochen und habe an Alkohol vermutet und habe es gleich wieder weggestellt.
Ja, Holunder mit Mineral.
Willkommen am Wein-Podcast.
Genau,
Wein und Kasper.
Das haben wir mir auch nicht gemacht. Zum Wohl. Prost.
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 Bernhard, Prost. Schön, dass du da bist.
Ja, voll, danke für die Einladung.
Na, ich freue mich besonders.
Sind die Zuschauer, jetzt müsste man eigentlich so eine kurze Zwischenstatistik, das war interessant, sind sie nur dabei?
Ja, das ist eine Frage, nachdem wir aufzeichnen. Schauen wir mal, aber was wir machen können, das wissen wir auch anhand der Statistik, und da muss man Spotify wirklich danken, die haben da echt was rausgeschossen, was gar nicht so ohne ist. Wir wissen, wenn ihr wirklich länger zuhört.
Genau. Dann wir haben jetzt 38 Minuten knapp.
Echt, haben wir schon,
oder?
Nein, 28, aber ist gar nicht so schlecht gemessen.
Ja. Und ob 25 wird dann druckt, wer genau jetzt dann liken druckt und nur mehr teilt, dann sehen wir es doppelt.
Genau.
Herrlich. Echt? Okay. Keine Ahnung.
Na, doppelt nicht, aber wir sehen es als ganze Folge angehört.
Ich möchte euch als jemand, der ein Format anbietet, eine schwere Empfehlung aussprechen. Bitte kippt's nicht auf die Zahlen und macht euch eine Existenz und euer Wohlbefinden von Zahlen abhängig. Ich spreche aus eigener Erfahrung.
Danke.
Es macht dann nicht gesünder, sagen wir es
mal. Also jetzt will ich mal dem René ein Kompliment aussprechen. Dem ist genauso wurscht wie mir. Wir machen das, weil wir einen Spaß dran haben. Und
geht um uns.
So blöd es klingt. Wir finden es aber großartig, mit Menschen da zu sitzen und plaudern zu können. Und eins haben wir schon, und das haben wir auch gemerkt in den letzten Folgen immer wieder, es kommt sehr ehrlich rüber. Es war noch keiner da, der eigentlich irgendwie versucht
hat. Ja gut, alle haben 6 Liter Wein drinnen gehabt, der erste.
Ich wollte gerade sagen, der erste Nüchterne, der da sitzt.
Also Entschuldigung, ich bin der Erste, der nüchtern ehrlich sein.
Und ich muss sagen, ich war ist also nicht negativ überrascht, aber wir sprechen immer aus, machen wir Weinempfehlung. Der Gast kommt mit ein, zwei, drei Flaschen Wein. Heute habe ich sie gesponsert gekriegt vom Hillinger.
Oder
übrigens Leo, danke, liebe Grüße. ist mit einem Mineral gekommen. So, da kommen wir nicht weit.
Sag ich habe das nicht gewusst, dass man einen Wein mitbringt.
Hast du uns nicht angeguckt vorher, ne?
Ja,
macht nichts.
Doch, nicht. Ich bin Stockinger gehört.
Ach schon?
Ja, der hat auch keinen Wein mitgebracht.
Der trinkt nämlich keinen. Ne? Aber deswegen ist mir mit Bier gekommen.
Stimmt. Trotzdem, das ist noch immer die Frage, die eigentlich offen geblieben ist, warum der rote Stuhl?
Bin ich da abgeschwiffen?
Nein, ich hab's einfach nicht gefragt. Ich wollte eigentlich die zweite Frage dann nachschießen und die ist dann ein bisschen untergegangen. Wird jetzt echt interessieren, warum der rote Stuhl?
Ah ja, stimmt. Ich hab nur gesagt, YouTube hat mich interessiert.
Genau.
Das, da waren wir ja. Der rote Stuhl, also es war dann so, ich hab dann den ersten Gast gehabt. Das war noch in Norddeutschland, weil ich damals dort gelebt hab. Drum, das war immer voll oft die Frage, warum mediagroove.de. Weil das Ganze in Deutschland begonnen hat. Ich habe 10 Jahre in Norddeutschland gelebt. Und dann habe ich den ersten Gast gehabt und habe mir gedacht, naja gut, wenn man es schon mit Kameras festhält, dann wie schaut das aus? Was hat das für einen Namen? Also, und da bist du ja fast gezwungen dann, also man muss natürlich nicht, du kannst das auch ohne Namen aufladen. Aber so viel Konzeptgedanken, zumindest habe ich mir schon überlegt, dann irgendwie muss das halt ausschauen. Und dann habe ich diesen roten Sessel, den habe ich geschenkt gekriegt gehabt von meiner damaligen Freundin in Hildesheim, die Schwiegermutter, hat gesagt, erst das, oder hat mich gesehen und hat mir gedacht, das schaut cool aus, das könnte ich mir jetzt auch schon wieder liegen. Aber jedenfalls, das war ein Gastgeschenk von meiner damaligen Schwiegermutter, also kann man nicht sagen Schwiegermutter.
Ist es noch der gleiche?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Es ist wirklich nur der Original
Schlüssel 2FS. Es gibt nur diesen einen, ja.
Also der wird wirklich auch zu jeder Aufnahme mitgenommen?
Ja, mittlerweile haben wir ja ein fixes Setting.
Ja.
Also, aber damals war ich bin ja immer in Hotels in Wien gewesen und so, gell. Und dann bin ich, weiß ich noch, beim Hotel am Stephansplatz haben wir oft aufzeichnet und dann, da kannst du ja nicht parken. Da. Und dann bin ich über den Stephansplatz mit diesem depperten Sessel gegangen. Ich bin so geschaumt.
Gibt's da Fotos davon? Das wäre eigentlich Bernhard Ecker mit dem...
Ich hätte ihm auf die Leine genommen, den Sessel hinten
nach. Nein, aber muss jetzt eigentlich müssen wir das nachstellen. Wie glaubst du, was das für ein... Oh ja, das wäre ein sehr cooles Format, wenn du da am Stephansplatz rauf runter mit einem roten Stuhl
gehst. Einmal hat mich wirklich einer gefragt, hat so nachgeblärt, na, gehst du zum Sperrmüll?
Du schreibst, na,
Beauty!
Genau, aber das ist noch immer der Erste.
Den darf ich dann gerne mal abwerben, mit dir dann eintauschen gegen einen neuen, dass er aus vielleicht rotem Leder glänzt. Und da dein Sessel dann mit deiner Unterschrift in meine Sammlung stellt.
Ja, ja. Aber ich glaube ja schon, ich muss ja sagen, der Sessel hat schon eine gewisse Aura.
Ah, scheiße. Also ich kriege ihn schwer. Also
ich finde ja, das muss der bleiben. Weil der hat echt, wenn da einmal so 170 prominente Hinterteile sitzen. Und ich sage immer, der Sessel hat schon die Aura der prominenten Menschen eingesammelt. Und das.
Und ein paar Schaus.
Ja, und er ist auch mittlerweile schon ziemlich ramponiert. Also in der Kamera kriegen wir das immer nur ganz gut hin, dass man das nicht so sieht. Aber der hat an den Seiten schon so kleine Löcher. Und
das ist immer die Nervosität quasi, der Promis, die drauf sitzen.
Eher der Transport, leider.
Okay. Vielleicht eine Frage, die du nicht beantworten willst, aber die ich ganz gerne wissen würde und vielleicht auch viele andere. Kannst du dich, also wenn du, sicherlich kannst du an den ersten Gast erinnern?
Ja, Axel Zwingenberger.
Wie bist du auf den Axel Zwingenberger gekommen?
Na, das war leicht. Ich bin in der deutschen Blues-Szene mit der Band unterwegs gewesen und für mich war naheliegend, dass ich in der Szene, wo ich daheim bin, anfange.
Dass du genau dort anfängst.
Ja, weil ich habe jetzt nicht den Wunsch gehabt, irgendwie speziell. Also das war irgendwie so klar, das ist die Blues-Szene, da mache ich jetzt Interviews oder ich probiere Gespräche zu führen. Ja, jetzt wollte mir noch was ein, was auch ein wichtiger Faktor war. Ich bin Backstage immer auf die Festivals gesessen, wo mehrere Bands waren und ich war immer der letzte Backstage, weil ich mit den bekannteren Blueser irgendwie urlang hängen geblieben bin, weil mich alles interessiert hat. Und da hat mein Kollege damals einmal gesagt, das gehört eigentlich einmal aufzeichnen, weil die erzählen immer alle alles. Das fällt mir jetzt gerade noch ein. Das war auch echt ganz ein wichtiger Moment. Und dann eben das mit dem Interesse für YouTube kombiniert, ist dann irgendwann geschehen, ja.
Aber über eine Frage, die habe ich da noch nie gestellt. Wir kennen wirklich, es ist schon bei Jahren.
Wir reden jetzt die ganze Zeit über einen roten Stuhl und ich wollte das gar nicht. Gell? Aber jetzt ist mir auch schon wurscht.
Danke. Warum muss man auch sagen, dankenderweise, wir haben vorher gesprochen, dass wir da nicht so auf das Thema eingehen, weil da wird es eine Spezialserie geben, wenn du mal drüber redest. Ja. Aber unabhängig von dem Ganzen, was sagt jetzt die Mama dazu?
Die mit dem Sessel?
Na, als dir, als Person, Schlagzeuger, weil ja, ich sage, du hast ja manchmal auch Gäste, wo du mit der Band durch den Abend führst, wenn du auf dem roten Sessel sitzt, wo du das Schlagzeug, den Ton angibst, zurecht. Ja, war jetzt, glaube ich, mit dem Prohaska und mit dem...
Also ich werde jetzt da mal einhaken und wirklich jetzt, das ist so blöd klingt. Danke, René.
Gerne.
Ich unterbreche ihn wirklich gerne. Ich mache das immer ganz gerne.
Aber habe ich schon gesagt, ich bin Vespa angefahren.
Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt die Vespa-Geschichte.
Der 47er war ja Lampe
und... Hast du Vespa?
Nein, gar nicht. Lustigerweise, ich habe einen Motorradführerschein, wann habe ich einen Führerschein gemacht? 95, kann das sein? 76 geboren?
Nein,
das
stimmt mehr. Nicht, gell? So 76 und 10 sind 96, 86 plus 5 und 8 war dann so 94.
94, ja, das wird stimmen. Habe auch den Motorradführerschein gemacht und bin nie wieder Motorrad gefahren.
Okay. Ja, finde ich, aber magst du noch über die Vespa erzählen jetzt da ganz kurz? Ich gebe da einfach
mein 10 letztes,
Sekunden.
Was ich neu gekauft gehabt habe, war ein 1997er LXR, auch Lampe unten, Jubiläumsmodell mit einem kleinen Windschild. Ich beschreibe das gerade für die Gäste da draußen, die das nicht sehen, mit den Fingern. Eingangs war es eigentlich, wo ich gesagt habe, die Mama hat ja keinen Plan A und B gehabt, nur den Banker. Du hast gesagt, war immer schon Schlagzeug, aber dass jetzt das Gefühl da ist, anerkannt zu werden und das stolz sein, das ist schon.
Ach so, ja, also das ist alles kein Thema mehr. Aber wie ich gekündigt habe, war das natürlich ein Riesenthema. Ja.
Aber ich würde trotzdem noch ganz gern ein kleines Fazit jetzt da runterbrechen. Das wollte ich eigentlich vorher noch machen, bevor
wir schon
zu
fertig,
dieser,
oder was?
Na gar nicht, bevor wir zu dieser roten Stuhlgeschichte gekommen sind, weil ich habe das rausgesucht und du musst mich wirklich korrigieren. Aber in den vergangenen 33 Jahren, Bernhard Ecker mit rund 2800 Auftritten in insgesamt 24 Ländern 19 CD-Produktionen zusammengebracht.
Ist die Frage jetzt, ob das stimmt oder?
Na, wie? Ich finde, das ist eine großartige Leistung.
Das ist mittlerweile, die Zahlen habe ich.
Also, ich glaube,
das stimmt
Zahlen,
schon gar nicht mehr. Ich glaube, das werden jetzt bei 3000 Auftritten sein.
Also, das ist was, wo man jetzt sagt, und das ist jetzt wirklich, da reden wir jetzt da nicht eben von der roten Stuhlgeschichte, sondern reden wir wirklich als Schlagzeuger.
Ja, arg, gell?
Das ist wirklich
wenn arg. Man das so liest, ist das eh arg, gell?
Und wenn du das hören willst, wir haben, glaube ich, drei CDs auf der Riding Dude-Seite, wo der Herr Bernhard Ecker ganz die feine Klinge schwimmt. Also nur so just for info. Aber so. Ich habe eine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das crashen darf, Bernd.
Bitte.
Und ich sage jetzt bewusst keine Namen. Ja, das kannst du dann weiterzählen, wenn es wäre. Eine meiner lustigsten Anekdoten auf Tour mit dem Bernhard Ecker, was diesen komischen roten Sessel betrifft.
Jetzt trinke ich zum ersten Mal vom Wein.
Warte, ich stehe so, warte, wir überschätzen noch wieder. Danke, Herr Hillinger.
Ich habe ein bisschen Angst.
Nein, ich sage eh bewusst keine Namen. Warte, ich muss trinken, Publikum. Da hast du eine Anfrage gestellt an einen sehr bekannten österreichischen, schon älteren Herrn, seines Zeichens bekannter, ja, ist ja wurscht. Seine Frau hat abgehoben und du hast gesagt, ich darf diesen Herrn, deinen Ehemann, gerne zum Roten Stuhl einladen.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ne?
Und sie hat gesagt zu dem Mann am Telefon, also ich habe mit dir telefoniert und sie hat dann so gesagt, du, da ist der vom Roten Stuhl. Und er hat gesagt, sie hat gesagt, ne, schick's durch. Und sie hat gesagt, die haben keine E-Mail gehabt und kein Fax.
Nix, ja.
Nix, einfach nix.
Und denen habe ich auch YouTube erklären müssen, muss man fair.
Und er hat gesagt, ja, soll ich schicken mit der Post. Ja. Und der Bernd hat gesagt, ich habe keine Post. Das ist YouTube. Das ist ein Link. Na, ja, soll ich schicken mit der Post. Hat er gesagt. Ja. Und wir sind das so abgebrochen, weil ja. Die Geschichte, das war so lieb.
Ja, manche Anfragen sind lustig.
Ist das eigentlich dann nur zu einem Interview gekommen? Nein, leider nicht. Ist er dann leider verstorben?
Ja.
Das tut mir leid, liebes Publikum. Das war für mich so emotional, weil für manche ist es ja gar nicht so schwer zu nachvollziehen, wenn wir unterwegs sind oder so auch privat, sage ich, abseits der Bühne oder dieser Bühnenpräsenz. Und es ist jetzt ja wurscht, ob das A- oder B-Prominenz ist. Man ist ja unter sich und normal. Da ist ja das nicht, dass man da ein Handy in der Hand hat und ein Backstage-Foto macht und irgendwelche Grimassen schneidet, weil das für selbstverständlich ist, wie wenn man mit Frankfurt geht. Ne? Was für andere, die was halt nur normal 7-16 arbeiten gehen, nicht der Fall ist. So, und jetzt hat man dann so einen Berührungspunkt. Hört aber solche Geschichten und da gibt es halt intern dann doch nur Abstufungen, muss man sagen, wenn es auf einmal mit der königlichen A-Prominenz, wie du auf deine Stühle zu Gast bist und das dann miterlebt, Bernhard immer so ein bisschen, wirklich so, nur immer ja, demütig ist und einfach das als Gott gegeben nimmt und das ist nichts Besonderes, weil er halt das macht, was er gern macht und das auch gut und zu Recht. Ja, den habe ich halt auch gehabt. Ne? Da ist nichts mehr Besonderes, wo man aber trotzdem sich selbst sagt, boah, den hätte ich auch mal gern kennengelernt.
Ja.
Das meine ich damit.
Also für mich ist viel mehr das Gewicht auf noch immer demütig, weil das ist das wirklich nur immer was mich begleitet. Also ich habe Zeit meines Lebens noch nichts als selbstverständlich erachtet oder als irgendwie auch gar nicht als große Leistung. Das ist vielleicht eh auch wieder manchmal deppert, weil ich glaube, man muss auch im richtigen Moment da mal stolz sein können.
Da kann ich vielleicht einhaken und ja. Das kann ich da vielleicht abnehmen, wo ich sage, ich bin ein Fan der ersten Stunde, immer schon gewesen, also mittlerweile auch, wir zwei sind Fans der ersten Stunde und für mich ist das schon, also ich sitze gerade mit einem Abromi da.
Echt?
Ja.
Boah,
also ich war schwer nervös vor dieser Aufnahme, ich habe gedacht, kann ich das, geht das, stoppe ich dann vielleicht irgendwas dahin?
Voll arg. Also das ist wirklich so, das ist, und man, mit sowas kann man auch kokettieren, aber das ist so fern meiner Wahrnehmung, dass ich mich als sowas sehen tät. Also wirklich, das ist, ich glaube, das wird mir lebenslang nicht passieren. Das ist vielleicht auch immer sich selber manchmal schlechter machen oder kleiner machen.
Harmoniebedürftig sein.
Ja.
Aber deswegen, wir haben da drei Zetteln, ich habe gar nicht reingeschaut, eigentlich, weil ich eben einen Plan habe im Kopf, weil ich die ja, kenne, oder das meine ich auch für den, oder das wäre so treffend, für den einen die A-Prominenz und wir haben einfach echt ewig Silvester und eine gute Zeit verbracht und nicht nennenswert oder nicht drüber reden. Oder so gestern bist du, glaube ich, mit dem Bernhard Speer eine längere Zeit zusammengesessen, weil es ein Thema gehabt hat mit Beleuchtung und mit, wo es geht und es schenkt euch Zeit und Aufmerksamkeit, weil es einfach passiert. Aber ich kenne 3379 Österreicherinnen vor allem, die was einfach nur eine Stunde mal mit Bernhard zusammenhängen hätten wollen und bei dir ist es halt normal.
Ja, aber für mich ist es auch nicht normal. Also ich sitze mit dem, obwohl es jetzt schon oft passiert ist, nur mit derselben Demut und demselben Respekt zusammen wie vom ersten Mal.
Das, das war es ja von dir, du bist ja immer sehr mit Respekt begleitet. Aber, aber diese Chance einfach, du sagst, glaube ich, normal, wir haben einen Termin und wir machen das, das meine 3000 andere Leute würden sich alle 10 Finger abschlecken.
Ja, ja.
Versuchen wir ein bisschen weiterzukommen in der ganzen Geschichte. Wir haben einen Punkt, der uns, also den wir wirklich immer jeden fragen, musst du nicht beantworten. Pläne privat, wie steht das oder was steht bei dir noch an?
Ach so, ja, also das ist ein eindeutiges Ziel. Ich habe seit 3 Jahren haben wir, die Hanna und ich, jetzt habe ich den Namen erwähnt.
Aber du hast keinen Nachnamen gesagt und sie ist jetzt nicht verheiratet.
Aber die Hanna steht eh selber auch relativ viel in der Öffentlichkeit, muss man sagen. Wir haben vor 3 Jahren unsere Insel entdeckt, die aber viel mehr als nur eine Insel ist, sondern eine Insel für das eigene Leben, der Flucht vor dem komischen schneller, höher, weiter der heutigen Zeit.
Wir werden die Insel aber nicht verraten, weil sonst kommt die vielleicht sogar noch wer besuchen.
Also die Angst habe ich nicht. Ja, nein, das ist, und auf das fiebere ich jetzt seit vielen Wochen hin, weil ich wirklich spüre, es ist längst überfällig, dass ich dort wieder hin muss. Weil dort, das ist ich habe so Probleme, einen Ort zu finden, wo ich meine ganze, die Jazz-Gitte hat zu mir gesagt, meine Hirnbuderei ausschalten kann.
Aber ist das die in Kreta, die Lesbos-Insel, die kleine, die landet beim Flughafen
gleich rechts? Nein, das ist nicht die Jazz-Kitty.
Okay.
Und ich tue mir extrem schwer, wenn man Berufung lebt, dieses 24 Stunden bei der Berufung zu sein, dass man dort den Schädel einmal antrat. Das ist ja zum einen schön, wenn man was so sehr in den Bann zieht, aber ist es gleichermaßen belastend, weil ich halt dieses 8 bis 16 und dann mache ich die Bürotür zu und das habe ich schon Jahre nicht mehr. Und das ist für manche voll romantisch und ein Lebenstraum, aber für einen, der sich viel Gedanken macht, ist das manchmal auch total belastend. Und die Insel ist mein Ort des wirklichen Abschaltens. Das gelingt mir. Also das fängt, weißt du, mit dem depperten Handy an und so. Und das ist jetzt mein Zukunftswunsch für die nahe Zukunft.
Schön.
Ist die Frage schön beantwortet?
Komplett.
Wann jetzt da keine Kinder mehr vorkommen, schon. Aber ich muss mir recht geben, wir haben ja oft nach die Auftritte stundenlang telefoniert gehabt, oft, wo für mich viele Sachen klar waren und was wir dann eigentlich hinten auch wieder neu beurteilt oder besprochen haben, dass diese Harmonie auf alle überschwappt. Also wenn du nicht überzeugt warst, dass alles in Harmonie ist,
bin ich sehr belastet.
Dann haben wir schon nachbohren dürfen und sehr viele 320 Minuten mehr telefoniert.
Ja, ich glaube auch, dass ich manche Leute ziemlich auf die Nerven gehen mit dem, dass ich dann immer alles analysieren will und wissen will, wie ich dran bin und ob es da ein Problem gibt. Also wenn du da einen Falschen triffst, dann kann das auch ganz schön belastend sein für das Gegenüber. Weil ich gebe halt dann keine Ruhe, bis ich wirklich das Gefühl habe, es ist alles geklärt sogar.
Das stimmt, aber ich habe das eher immer als positiv empfunden, muss ich auch ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Oder die anvertraut habe und das irgendwie schon wieder, sondern es war ja immer auf Augenhöhe, auf einen guten Austausch und vor allem sehr treffend und analysierend.
Und immer im Sinne eines guten Klimas.
Genau, also muss man sagen. Ja. Aber da sieht man, wie der Bernhard quasi tickt, muss man ja sagen. Das ist halt, das ja, bist du, also, das zeichnet dich aus.
Ja, voll.
Und da wahrscheinlich auch die nächsten 22 Jahre noch.
Ich glaube, auch den roten Stuhl würde es nicht geben, wenn ich, den gibt es nur, weil ich so bin, wie ich bin, was ich bin. Und jede Frage, die ich am roten Stuhl stelle, ist eine meiner Lebensfragen und die münze ich dann immer auf das Gegenüber um, weil ich glaube, dass der ähnlich denkt. Das ist vielleicht anmaßend, aber ich suche meine Gäste immer ganz, das ist wirklich eine ganz eine bewusste Entscheidung.
Also haben wir Glück gehabt, wir haben die Karten fallen lassen schon.
Ich wollte gerade sagen, wir dann da immer mich nass, ein Blödsinn, wir sind so dankbar, dass du da bist. Dann gehen wir einfach wirklich zur nächsten Frage. Oder machst du das? Das hätte mich gefreut. Mach du das?
Das mache ich jetzt, pass auf. Bernd, abgesehen von der nächsten Frage, jetzt möchte ich einen Buchtipp von dir haben.
Oh, Buch, ich lese gar
nicht. Ich weiß die auch nicht.
Aber ja.
Also, Hörbuch, geht ein Hörbuch auch? Ja. Ich frage für einen Freund.
Ja, geht eh alles, aber bei mir...
Auch nicht, ne? Nein. Wir haben letztes Mal in Georg Bummer da gehabt, der hat irgendwas von einem französischen. Ich glaube, das ist die Nautilus, was tauchen tut.
Autorevue.
Ja. Ja. Ja, okay. Wir gehen weiter und sagen, dein Musiktipp.
Mein Musiktipp, eine Band oder was?
Tipp als Lied
was
oder
auch
Band.
Immer. Ja. Wenn's groovt, ist schon mal cool, ne? Und Reggae höre ich sehr gern, das überrascht jetzt vielleicht. Das ist mein insgeheimer Wunsch, das
war's. Deswegen war es mit Stocken ja zusammen.
Ich hätte, das wäre, jetzt habe ich auch einen Zukunftswunsch. Ich hätte gern nur einmal eine Reggae-Band. Das, von dem träume ich schon lange.
Okay. Wenn du einen Manager suchst, ich stelle das auf.
Sehr gut.
Bei der Ernst. Wir holen den Speer, der macht das. Wirklich. Ja. Wir holen den Stockinger, der macht den Groove.
Machen wir Bob Marley Cover.
Ja, ja, aber alle haben so ein Perücken auf so lange.
Ja, so schön, ja.
Das ist, glaube ich, eine lässige Geschichte. Das kann ich dir nicht mehr anschauen.
Ich glaube, drei, vier andere Österreicher auch.
Oder? Ja. Hoffentlich.
René, die letzten Fragen, dein Part.
Betonung auf letzten.
Letzten Fragen.
Wir haben immer zum Abschluss. Heute ist das erste Mal, dass ich dich fragen darf, weil sonst macht es immer der liebe Michael. Wobei, ich möchte jetzt einmal einen Dank aussagen an den Michael Sommerhuber aus Wien, der zum Glück die Irmi Stummer, darf man das sagen, unsere Content-Managerin, die alle Fotos und alle Sachen für das Internet macht, beglückt hat zum Kennenlernen und wir deswegen auch zusammengekommen sind. Also das Danke an dieser Stelle an die beiden.
Und sie erfüllt einen sehr wichtigen Job, das habe ich als außenstehender Beobachter. Sie ist so ein bisschen regulativ.
Aber nur bei ihm, ne?
Ja, das stimmt. Also die Irmi, ich kriege immer von der Seite quasi immer so diese Anforderungen, tut es weiter, frag das, ja. Mach das.
Ich hätte...
Sehr gerne.
Hallo. Ich hätte es ja jetzt gar nicht ausgeführt, weil da muss man gar nicht, aber ich habe sofort bemerkt, dass sie ein Regulativ ist.
Kennst du das, gell?
Ich habe es jetzt beobachtet.
Das freut mich, ja.
Also. Aber das meine ich jetzt völlig wertfrei, gell?
Danke.
Das war ich. Also, lieber Bernhard Ecker.
Bitteschön.
Ich habe mich richtig wahnsinnig gefreut, dass du Zeit gefunden
Dankeschön.
Hast. Dankeschön. Nein, ich
sag danke. Wirklich, es hat echt Spaß gemacht.
Ja, also wirklich. Also ich hoffe, euch auch. Magst du die Telefonnummer hinten noch für irgendwas?
Ja, die gebe ich gern.
Quasi, schau, kennst du mich auch auf alle.
Selbstverständlich.
Also, Fragen zum Abschluss. Lieber Bernhard Ecker, ohne Telefonjoker, Winter oder Sommer?
Sommer.
Als Kind wollte ich werden?
Schlagzeuger.
Im Auto oder im Zug höre ich Musik oder Broadcast?
Musik.
Lieblingssong?
Oh, boah, also das kann man nicht auf
einen. No woman, no
ja, das, ja.
Klar, Bob Marley.
Nein, Buffalo Soldiers.
Ah, ja. Das waren die Schurke, die Hochen, ne? Der Buffalo.
Ja.
Buffalos, kenne ich. Aus den 90er Jahren. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, wissen wir beide.
In der Volksschule den Atlas für Geografieunterricht.
Dein Lebensmotto?
Man könnte jetzt sagen, scheiß da nix, aber das bin ich ja gar nicht. Aber das war ein cooles Motto. Das könnte man als Vorgabe
tätowieren lassen.
Das lassen wir es einfach so stehen.
Hey, tätowieren. Ich darf mich so in die Hosen machen, allein nur, wenn ich daran denke, dass das wehtun könnte, da ist schon vorbei.
Und dass es ein Leben lang haben musst, haben wir schon sehr oft.
Na gut, das war mir wurscht. Mir geht's nur um die Schmerzen, weil das tut sicher urweh.
Nein, es geht.
Du hast ja fast nichts, muss man sagen, gell?
3, 4, 17. Also, ich hab gehört, Kinder kriegen tut mehr weh. Habe mir entschlossen, Kinder kriege ich keine. Ich mach die Farbe.
Sehr gut.
Aber die berühmten letzten drei Worte.
Scheiß da nix. Es passt wieder gut
gerade. Voll, ist fast wie beim Stock.
Ja, ist wirklich großartig.
Hat der das auch gesagt?
Ja, also so, nein, der hat was anderes gesagt.
So auf die Art, wie er bremst, verliert, aber.
Das kann man, ist eh fast dasselbe.
Dann darf ich mich an dieser Stelle bei dir bedanken, dass du da warst.
Voll gern.
Großartig, dass du auch den Weg auf dich genommen hast und zu uns gekommen bist. René, deine letzten Worte?
Lieber Bernhard Speer, du hörst es halt sicher. Das mit der Reggae-Band ist schon fast eigentlich fix. Schlagzeuger und Gitarristen haben wir schon.
Ich bin gespannt, ob er es auch hört.
Schauen wir mal. Wenn nicht, ruf mich an, du hast meine Nummer. Danke.
Bernhard, deine letzten Worte.
Man sieht, ich habe schon wieder das Bedürfnis, an die Zuschauer die Worte zu richten, zu sagen, ich hoffe, das war interessant. Weil das ist das, glaube ich, für was ich auf die Welt gekommen bin, dass man die Menschen eine gute Zeit bietet. Das ist als Musikant so. Und wenn ich was erzähle, dann hoffe ich auch, dass inständigst, dass die Leute sich jetzt irgendwie was mitnehmen können.
Und ihm, wirklich jetzt da, ohne Scheiß, ein persönliches Danke nochmal, dass du zu uns gekommen bist, weil weißt, du hast zig andere Anfragen gehabt für einen Broadcast oder wie ich sage, Brot und Cast, weil wir von Niederösterreich sind. Alle, die du vielleicht abgesagt hast, möchte ich nochmal sagen, das war vielleicht auch durch unser Naheverhältnis, wenn wir ein bisschen mehr als Kollegen und doch Freunde, möchte ich das sagen, und wie wir immer sagen, Familie sind. Und deswegen auch die Entschuldigung an die große weite Welt da draußen, dass wir das vielleicht wegen der Harmoniebedürftigkeiten unterbringen.
Ja, die Entschuldigung müsst ihr eigentlich hier aussprechen, gell?
Na schau, so schnell
war auch ich. Auch da will man ja keine Menschen enttäuschen.
Nein, das meine ich damit. Ja. Aber ich sage, ich schätze es wirklich deswegen umso mehr, dass du bei mir oder bei uns zu Hause da in der Kittelmühle zu Gast gewesen bist. Und ich nehme das nicht als selbstverständlich.
Dankeschön.
Dann bleiben mir die letzten Worte dann herzlichen Dank fürs Zuhören, dass ihr euch das wieder anhören werdet. Lieber Bernhard, lieber René, danke auch an euch. Liebe Irmi, danke für den Regulativ.
Ja.
Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.
Und für die zwei Fans von Herzogenburg, gute Nacht.